Wir sind in Kapitel 2. Wir haben am Anfang, wir haben hier eine erste Beschreibung der falschen Poten in den Versen 1 bis 3. Sie werden auftreten, sie stehen auf der Stufe der alttestamentlichen falschen Propheten. Sie führen Sonderrichtungen ein und sie wenden sich von der höchsten Autorität ab, von Jesus Christus. Das steht alles in Vers 1. Und in Vers 2 sagt er uns, und auch in Vers 1, sie werden sich ein schnelles Verderben zuziehen, heißt es dort. Sie werden also nicht bleiben. Und Vers 2 lesen wir von dem Einfluss dieser Leute. Sie bekommen einen großen und schädlichen Einfluss. Es heißt hier in Vers 2, viele werden ihnen in ihren Verderben bringenden Wegen nachfolgen. Warum viele? Weil sich viele vom Fleisch her ansprechen lassen, von den fünf Sinnen, von der Diesseitigkeit. Viele haben großen Zulauf, gerade deshalb, weil sie genau diese Seite des Menschen ansprechen, diese fleischliche Seite des Menschen. Da hört man dann nicht so viel von Selbstverleugnung und von Kreuz auf sich nehmen. Das sind nicht ihre Themen, ja. Sie ziehen andere hinter sich her. Also letztlich sind dann doch es Menschen, die hier im Zentrum stehen. Es heißt in Vers 2, deretwegen der Weg der Wahrheit gelästert werden wird. Die wahre Lehre, das wahre Leben, christliche Leben, wird wegen dieser Nachfolge in Verruf gebracht. Andere, also Nicht-Christen, sehen diese und verwechseln das mit den wahren Christen und dann lästern sie, reden sie schlecht über die Christen. Wenn die falsche Lehre mit biblischem Gedankengut vermengt wird, dann können die Nicht-Christen das natürlich nicht unterscheiden. Und wenn sie dann sehen, welche Auswirkungen diese Lehre hat, sagen sie, wenn das Christentum ist, dann will ich nichts davon wissen, will ich nichts damit zu tun haben. Und so ist es ja auch oft gewesen in der Vergangenheit, in der Geschichte. Das Christentum wurde verworfen wegen der falschen Lehrer, die ein ganzes falsches Bild vom Christentum abgegeben haben. In Vers 3 haben wir noch eine Aussage, dass sie sich bereichern. Aus Habsucht werden sie mit wohlgeformten Worten ein Geschäft mit euch machen. Sie predigen schön. Da gibt es Fernsehprediger, die predigen wunderbar. Also es klingt alles so gut, aber wenn man genau auf den Inhalt hinhört, dann merkt man, oh, Achtung, hier ist aber einiges nicht richtig. Ich kann mich gut erinnern, meine Frau war einmal in Zürich bei einem sogenannten Jugendgottesdienst. Da gibt es so große Gottesdienste, ICF zum Beispiel in Zürich. Sie ging dorthin und hat sich das angehört und sagt, ja, aber die haben gut gepredigt und so. Und dann habe ich mir die Predigt angehört. Jedenfalls habe ich einen Teil davon gehört und dann konnte ich ihr sagen, aber pass auf, hier geht es in eine ganz fleischliche Richtung. Und dann hat sie gemerkt, ja, dass im ersten Moment meint man, das ist alles gut und schön, aber dann merkt man, eigentlich steckt hier doch ein anderes Denken dahinter. Das war nicht alles schlecht, was er gesagt hat, aber einige Dinge, die der Prediger gesagt hat, deuteten nicht in eine gute Richtung. Letztlich geht es diesen Irrlehrern hier, von denen hier berichtet wird, geht es um ihren eigenen Vorteil. Man muss, wenn man mit Irrlehrern zu tun hat, muss man sich fragen, was ist die Tendenz dieser Lehre? Wo führt diese Lehre hin? Führt es zum Heil weg, zum Heil hin oder vom Heil weg? Also welche Richtung geht das? Ja? Und die zweite Frage ist, was sind das für Menschen, die hier lehren? Mit wem haben sie Kontakt? Was sind das für Leute? Wo kommen sie her? Wer war ihr Lehrer? Ja. Als ihr Lehrer werden im Neuen Testament solche betitelt, die eine Lehre bringen, die vom Heil wegführt, von Christus wegführt letztlich. Auch Lehren, die heilswidrig sind, aber nicht notwendigerweise zum Abfall führen, kann man auch als Irrlehre bezeichnen. Es gibt schlimmere Irrlehren und weniger schlimmere Irrlehren, aber jegliche Irrlehre führt mit der Zeit weg. Mehr und mehr von Christus weg. Deshalb ist es immer wieder wichtig, dass wir schauen, was steht eigentlich geschrieben? Wie steht es eigentlich in der Bibel? Ich habe immer wieder mit Leuten zu tun, die von gewissen Traditionen herkommen Und wir haben über die Bibel nachgedacht und ich habe immer wieder die Frage gestellt, wie steht es eigentlich geschrieben? Was sagt die Schrift? Und wir selber müssen uns immer wieder korrigieren lassen. Das war interessant, in meiner eigenen Gemeinde, im Bibelkreis, sagt eine Schwester, ja, aber so steht es hier nicht geschrieben. Und da habe ich nochmal hingeschaut, stimmt, so steht es hier nicht geschrieben, wie ich gesagt habe. Ich hatte einen Fehler gemacht, habe mich von was anderem leiten lassen. Und das passiert sehr schnell, dass wir nicht wirklich schauen, was hier geschrieben steht. Petrus will seine Leser jedenfalls ganz fest zum Wort Gottes hinführen und er zeigt hier die Gefahren auf. Und er sagt, diese Irrlehrer werden gerichtet werden, Vers 3 am Ende, für die das Gericht von alters her nicht untätig ist und ihr Verderben schlummert nicht. Es heißt, es kommt bald. Es ist nicht untätig. Dieses Gericht kommt schnell. Aber er zögert noch, er wartet noch. Gott wartet und wird zu seiner Zeit eingreifen. Und wenn das Gericht noch nicht gekommen ist, dann war das seine Geduld, die ihn noch zurückgehalten hat. Und jetzt, jetzt bringt er in den Versen 4 bis 9, bringt er drei Gerichte Gottes in der Vergangenheit als Beispiel und als Warnung für das eine große zukünftige Gericht über die ehrfurchtslosen, gottlosen Menschen. Erstens das Gericht über die Engel, zweitens das Gericht über die Menschen zur Zeit der Sintflut und drittens Sodom und Gomorra. Sehen wir uns das noch an. Vers 4. Wenn Gott Engel die Sündigten nicht verschonte, sondern sie in den Tartarus verwies und zum Gericht aufbewahrte und Stricken der Finsternis übergab. Der Satz ist sehr lang, der Satz geht bis Vers 9. Aber wir wollen ihn in Teilen zerlegen. Also zuerst, wenn Gott die Engel nicht, die Sündigten nicht verschonte, das sind die Dämonen, das gab ja einmal einen Sündenfall der Engel. Die Bibel sagt uns nichts Genaueres über diesen Sündenfall, aber es gab nur einen Sündenfall der Engel, nicht zwei. Und dieser eine Sündenfall der Engel geschah irgendwann vor 1. Mose 3. Denn in 1. Mose 3 tritt der Satan schon als böser Engel, als böser Dämon schon auf. Also 1. Mose 3 war das schon geschehen. Später gab es keinen Sündenfall der Engel mehr, es gab nur diesen einen. Und da waren eine Reihe von Engeln offensichtlich, die sich gegen Gott versündigten, die sich erhoben gegen Gott. Und Gott hat sie dann in den Tartarus verwiesen. Bei ihnen steht vielleicht in den Abgrund. Ja, das Wort hier im Griechischen heißt Tartarus. Und wir wissen nicht genau, was dieser Tartarus ist. Das ist einfach ein Bereich, ein Bereich in der Finsternis, wo die Engel, die gesündigt haben, die Dämonen, jetzt gefesselt sind, nicht mit irdischen Fesseln, natürlich nicht. Aber sie haben nur diesen Bereich, sie sind eingesperrt in die Finsternis, sie dürfen nicht heraus ins Licht, sie können nicht wirken im Licht. Das ist auch gut für uns zu wissen, oder? Dass die Dämonen nur in der Finsternis wirken, nicht im Licht. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, wie Christus im Lichte ist und wie Gott im Licht ist, dann können diese Dämonen uns nicht verführen und nichts anhaben. Deshalb ist es so wichtig, dass Christen im Licht wandeln. Wie macht man das? Man deckt Sünde auf vor dem Herrn. Man versteckt nichts. Wir dürfen alles ans Licht bringen. Es kommt ohnehin alles ans Licht. Es kommt alles ans Licht. Entweder heute am Fuße des Kreuzes vor dem Herrn Jesus oder eines Tages in der Ewigkeit. Ans Licht kommen wird es sicher. Also es ist wichtig, dass wir im Lichte wandeln, dann kann auch der Feind nicht wirken. Wenn wir aber Sünde bewusst dulden, wenn wir über Sünde hinweggehen in unserem Leben, dann kann der Satan wirken. Gebt nicht Raum dem Teufel, heißt es, Epheser 4, Vers 27. Gebt nicht Raum dem Feind. Wenn wir, das ist im Zusammenhang geschrieben von ganz normalen Sünden, ja, Stehlen und Lügen und andere Dinge werden hier angesprochen. Und er sagt, gebt nicht Raum dem Teufel. Wenn wir sündigen, geben wir dem Feind Raum. Das müssen nicht spezielle okkulte Sünden sein. Diese Unterscheidung macht die Bibel eigentlich gar nicht. Jede Sünde ist irgendwie okkult, hat mit dem Feind zu tun letztlich. Und der Herr ermutigt uns, Petrus ermutigt uns, Johannes auch, dass wir im Lichte wandeln. Und er zeigt uns hier die Engel, die also sündigten, die sind in die Finsternis verwiesen worden, aufbewahrt zum Gericht. Sie sind den Stricken der Finsternis übergeben worden. Dort sind sie also zugeordnet, der Finsternis zugeordnet, dort sind sie gefangen. Dort können sie aber wirken. Und überall, wo Finsternis herrscht, sind sie auch fest am Werk, oder? Wo moralische Finsternis ist, dort ist der Feind mächtig am Werk. Wenn das so ist, ja, er sagt, wenn das so ist, dass Gott die Engel nicht verschonte, dann wird er die anderen auch nicht verschonen, diese Irrlehrer. Wenn Gott damals eingegriffen hat, wird er jetzt auch einmal eingreifen, mit dem großen Gericht, das ist gemeint. Also die sind verbannt von Gott. Das zweite Beispiel ist Vers 5, die alte Welt vor der Sintflut. Wenn Gott die alte Welt nicht verschonte, jedoch Noah, den Verkünder der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, also es waren 7 andere mit ihm, er war der Achte, 8 Leute wurden bewahrt damals. Wenn Gott die alte Welt nicht verschonte, dann wird er eines Tages auch nicht verschonen. Die alte Welt ist die Welt vor der Sintflut. Dann wird er eines Tages auch nicht verschonen. Aber Noah hat er bewahrt. Und wenn er den Noah bewahrt hat, dann wird er euch auch bewahren, wenn ihr euch bewahren lasst, so wie Noah sich bewahren ließ. Er ging als Achter in die Arche. Denn Noah war der Letzte, der in die Arche ging. Zuerst gingen die Söhne und die Frauen in die Arche. Dann ging Noah hinein. In dem Sinne wahrscheinlich. Oder? Das könnte der Grund sein, warum er sagt, Noah als Achter bewahrte. Und dann das dritte Beispiel, die Städte Sodom und Gomorra. Und wenn er die Städte Sodom und Gomorra mit einem Umsturz verurteilte, indem er sie in Schutt und Asche sinken ließ, womit er künftigen Ehrfurchtslosen ein Beispiel setzte und den gerechten Lot errettete und so weiter. Also wenn Gott die Städte Sodom und Gomorra verurteilte, dann wird er auch diese Irrlehrer eines Tages verurteilen. Und wenn er den Lot rettete, dann wird er auch die Gläubigen, den Lot damals aus dieser Not heraus rettete, dann wird er auch die Gläubigen eines Tages erretten, dann wenn er wiederkommt. Lot war gerecht, sagt uns die Bibel in 1. Mose 18, Vers 23 schon, also nicht nur in 2. Petrusbrief, auch in 1. Mose 18, Vers 23, betet Abraham, willst du doch den Gerechten mit den Ehrfurchtslosen wegraffen? Der Gerechte, da denkt Abraham an Lot, oder? Wenn nur 10 Gerechte drin sind, oder? Lot war drinnen als Gerechter, 10 waren nicht da. Aber Gott hat dennoch den Lot herausgeholt. Lot ist ein Beispiel, wie Gott bewahren kann, auch wenn man sehr, sehr große Fehler im Leben begangen hat. Wir wissen ja um Lot, der vieles falsch gemacht hat. Aber Gott hat bewahrt, weil Abraham gebetet hat. Gott hat bewahrt, Gott hat viele Mittel, um zu bewahren. Und auch wir sollen sehen, dass wir uns bewahren und dass wir uns bewahren lassen. Wir sollen uns selber hüten und wir sollen uns von Gott bewahren lassen. Dazu gibt es viele Stellen in der Bibel. Vielleicht sollte ich doch ein paar Stellen sagen. 1. Timotheus 4, Vers 16 zum Beispiel. 1. Timotheus 4, Vers 16. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst bewahren, als auch die, die dich hören. Da geht es um Timotheus. Wenn er also das und das tut, was Paulus hier sagt, dann wird er sich selbst bewahren und retten. Retten hier im Sinne von bewahren. Bei retten heißt ja beides, retten und bewahren. Dann wirst du dich selbst bewahren und retten, als auch die, die dich hören. Oder in 2. Timotheus 4, Vers 7, man muss also auch selber bereit sein. 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Man muss selber auch den Glauben bewahren, man muss selber im Vertrauen zu Christus stehen bleiben und dann wird Gott bewahren. Es spielt zusammen. Hier sind zwei Seiten der Bewahrung. Gott wird bewahren und wir sind aufgerufen, uns zu hüten und zu bewahren. Judas Kapitel 1, Vers 21. Also Judas hat ja nur ein Kapitel. Vers 21. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Hier werden die Gläubigen aufgerufen, sich selbst zu bewahren. In der Liebe Gottes. Also es geht darum, dass sie mitmachen, dass sie in der Liebe Gottes bleiben, dass sie nicht davonlaufen aus der Liebe Gottes heraus. Und dann noch in 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 17, hütet euch selbst, oder? Hütet euch, gerade in diesem Brief, Ende. Also Gott bewahrt und wir lassen uns bewahren und beten auch und bleiben bei ihm, im Vertrauen zu ihm. Laufen ihn nicht aus der Schule. Dieser Lot, der wurde also gerettet, dieser Lot, der niedergedrückt wurde oder zermürbt wurde von der ausschweifenden Lebensführung der Ruchlosen. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Taten. Er hat sich schwer getan, dort zu leben. Das war auch schwer. Er hätte nicht müssen, er hätte nicht dort leben müssen. Er hätte sich viel Leid ersparen können, hätte er sich von vornherein unbefleckt erhalten. Das ist auch eine Warnung und für uns, man kann sich viel ersparen, wenn man sich fernhält von diesem Müll der Sünde. Und dann kommt die Schlussfolgerung in Vers 9. Wenn Gott also dreimal eingegriffen hat, in der Vergangenheit, so wird eines klar und deutlich. So weiß der Herr, die Ehrfürchtigen aus der Prüfung zu retten. Gott kann sehr wohl die Ehrfürchtigen, die ihn wirklich verehren, aus der Prüfung retten. Es kommt einmal die große Prüfung, oder? Es gibt viele Prüfungen, viele Versuchungen. Das Wort Prüfung und Versuchung ist im Griechischen das Gleiche. Also hier könnte Prüfung stehen oder Versuchung. Aber hier ist es auch eine Prüfung. Ja. Und wir werden ja oft geprüft. Aber der Herr weiß uns durch die Wiederkunft Jesu Christi zu retten, zu befreien von der größten Prüfung dann, die auf uns zukommt. Und der Herr wird eingreifen zu seiner Zeit. Lots Umstände hat er durch seine eigene Schuld sich zugefügt. Er hätte sie ändern können. Aber er hat es nicht getan. Und dennoch war der Herr treu. Und dennoch hat der Herr ihn nicht verlassen und hat ihn noch herausgeholt aus der letzten großen Versuchung und Prüfung. Gott war sehr gütig und gnädig mit Lot und hat ihn herausgetrieben, herausgezogen. Ja. Das ist ermutigend für solche, die sich selbst durch eigene Fehler viele Schulden zugefügt haben, aber dennoch den Herrn sich doch wieder an den Herrn wenden. Prüfung, Gott prüft uns, aber Gott versucht uns nicht zum Bösen. Ja, wie Gott den Abraham geprüft hat, den Glauben des Abrahams geprüft hat, aber Gott versucht nicht zum Bösen. Niemanden versucht Gott zum Bösen, denn Gott ist nicht ein böser Gott. Da müsste er schon selber böse sein, um jemanden zum Bösen zu versuchen. Der Satan versucht uns zum Bösen oder unsere eigene Lust will uns zum Bösen versuchen, sagt Jakobusbrief. Und wenn wir das Wort Versuchung haben in der Bibel, sollten wir uns überlegen, könnte hier sein, dass Prüfung gemeint ist. Ja? Denn das griechische und auch das hebräische Wort Prüfung und Versuchung ist das gleiche Wort. Und im Deutschen haben wir verschiedene und der Zusammenhang macht es klar. Jakobus 1 spricht zuerst von Prüfungen und dann erst von Versuchung. Jakobus 1 ist ja ein ganzes Kapitel über dieses Thema. Aber zuerst spricht er von richtiger Prüfung einfach, die Gott zulässt in unserem Leben oder die Gott uns schickt in unser Leben. Aber ab der zweiten Hälfte im Jakobus 1, ab Vers 13, spricht er von Versuchung zur Sünde. Das ist nicht nur einfach eine Prüfung, das ist eine Versuchung zur Sünde. Was verleitet uns zur Sünde? Da kann niemand sagen, Gott ist schuld, Gott hat das zugelassen. Nein, nicht Gott ist schuld, wenn ich zur Sünde versucht werde. Ich bin schuld, wenn ich zur Sünde versucht werde, beziehungsweise ich bin schuld, wenn ich nachgebe. Wenn ich der Lust, die mich versucht, nachgebe, dann bin ich schuld. Wenn nur die Versuchung kommt, bin ich noch nicht schuld, aber erst wenn ich auf die Versuchung eingegangen bin und gesündigt habe. Also die Versuchung selber ist ein Gedanke, eine Einladung, etwas Böses zu tun, etwas Unerlaubtes zu tun. Die Einladung selber kommt nicht von Gott, sondern kommt von der eigenen Lust. Jetzt ist die Frage, wie reagiere ich? Sage ich Ja zu der Einladung oder Nein? Wenn ich Ja sage, dann bin ich schuldig. Dann darf ich aber Buße tun. Aber ich darf nicht spielen. Darf man nicht denken, ich gehe jetzt einfach auf die Versuchung ein, nachher tue ich dann wieder Buße. Das ist gefährlich. Wer so denkt, der lebt gefährlich. Denn dann kann es sein, dass er sich verhärtet. So schlimm ist es ja nicht. So schlimm ist es nicht mit der Sünde. Ja? Und dann, um das Gewissen totzuschlagen, arbeitet man dann gegen sich selbst, oder? Und die Gedanken entschuldigen sich, das Gewissen klagt uns an, die Gedanken entschuldigen sich wieder, das Gewissen klagt uns an. Und wenn wir dann mit das Gewissen totschlagen, dann sind wir nicht mehr so sensibel auf das Gewissen. Je öfter man das Gewissen totschlägt, desto mehr stumpft man ab. Und das kann man, aber das ist ein sehr gefährlicher Weg. Das Wort Gottes kann uns dann wieder scharf machen. Wenn wir uns dem Wort Gottes stellen, wenn wir Sünde aufdecken in unserem Leben, dann kann der Herr wieder herstellen. Es gibt Dinge, es gibt Leute, die haben Probleme im Leben, im christlichen Leben. Denen geht es schlecht, man fragt sie, wie geht's dir? Und wenn man ein bisschen bohrt und so, dann merkt man, es geht ihm schlecht. Und er liest die Bibel, nein, das gibt mir nicht mehr viel, das Bibellesen und so weiter. Und wenn man dann weiter bohrt, oder wenn der Heilige Geist es schenkt, dass er sich auch ein bisschen öffnet, dann merkt man, aha, hier ist der Grund. Sünde. Sünde ist der Grund. Da ist jemand, der hängt, und er hat gesündigt und will es nicht bekennen. Er will nicht raus damit. Er will es vor dem Herrn nicht offenlegen, und wenn er gegen jemanden gesündigt hat, er will sich nicht entschuldigen bei dem, er will nicht die Sache in Ordnung bringen. Und dann kommt man drauf, aha, hier ist der Grund. Das Gewissen wurde dann niedergedrückt, oder? Und stumpf gemacht. Und der Herr kann es schenken, dass er uns verwendet oder dass er jemanden verwendet, dass die Sache wieder ans Licht kommt und dass derjenige dann die Sache vor Gott in Ordnung bringt und vor den Menschen in Ordnung bringt, was nicht in Ordnung war. Und dann geht es wieder aufwärts. Dann merkt er wieder, dann kommt wieder die Freude, dann ist die Sache ausgeräumt, oder? Das Gewissen wird wieder geschärft, jetzt geht es wieder weiter. Aber bis zu dem Punkt ging nichts weiter. Sünde ist der Grund. Wir halten an irgendeiner Sünde fest. Und das ist uns ganz bewusst. Es ist nicht so, dass es verborgene Sünden sind und wir haben keine Ahnung, welche Sünde es sein könnte. Nein, der Heilige Geist macht uns sehr klar. Er ist sehr treu und er deckt uns sofort Sünde auf, wenn wir sagen, Herr, bitte zeig mir, was war jetzt nicht in Ordnung. Und wenn wir uns das stellen und das Wort Gottes lesen, dann wird der Heilige Geist ganz klar seinen Finger an die wunden Punkte legen und dann geht es dann wieder vorwärts, oder? Wenn wir die Sache bereinigen. So wird also klar, Gott, der Herr weiß, die Ehrfürchtigen aus der Prüfung zu retten, zu befreien, Ungerechte aber auf den Tag des Gerichts aufzubewahren, um bestraft zu werden. Die Ungerechten, die weiß er auch aufzubewahren und dann werden sie bestraft werden. Sie werden jetzt aufbewahrt für das große letzte Gericht. Das ist sie erleiden jetzt wie eine Vorstrafe. Ja. Und dann kommt die Gerichtsverhandlung. Und so geht Gott vor. Also Gott wird eingreifen. Das wollte der Apostel hier aufzeigen. Vers 10. bis Vers 22 kommt jetzt eine eingehende oder eine weitere Beschreibung dieser falschen Lehrer. Zuerst Vers 10, ihre Fleischlichkeit und Respektlosigkeit. Im Besonderen aber die, die in befleckender Lust hinter dem Fleisch hergehen, also die bekommen besonders ihre Strafe, die hinter dem Fleisch hergehen, das heißt hinter dem Fleischlichen. Das Diesseitige ist ihnen wichtig, das Leben nach den fünf Sinnen, das Leben nach dem Lustprinzip. Das Diesseits ist wichtiger als das Jenseits für diese Leute. Es gibt gewisse Irrlehren, die genau das tun. Sie betonen das Diesseitige, das Sinnliche und nehmen das Jenseitige nicht so ernst. Ich möchte es kurz kommt mir der Gedanke noch über die Musik. Das ist ja auch so etwas. Über die Musik wurde ja eine Irrlehre gelehrt. Und wir haben es nicht gemerkt. In den letzten Jahrzehnten des Christentums, in unserer Geschichte, wurden ganz klare Irrlehren in der Frage Musik gelehrt. Und die Gemeinde Jesu hat es nicht gemerkt. Irgendwie haben wir das verschlafen. Auch hier haben wir geschlafen. Und man hat nicht über Musik gelehrt, und dann kam eine Musik, die letztlich vom Bösen geprägt ist. In der Welt war es früher klar, das ist eine perverse Musik. Aber die Christen, als es dann in die Gemeinde kam, hat man sich daran gewöhnt. Und jetzt haben wir heute das Problem der Musik in vielen Gemeinden. Eine Musik, die das Diesseitige betont. Was heißt das? Eine Musik, die die fünf Sinne betont. Eine Musik, die in die Beine geht, ja? Wo man zum Wippen anfängt, wo der Körper in Bewegung kommt. Ja? Und das ist ein ganz gewisser Rhythmus, der einem diesen Kick gibt, ja, das ist ein naturwidriger Rhythmus, der auf das vegetative Nervensystem einwirkt, der einen Befehl an das Gehirn gibt, und dieser Befehl heißt Achtung, Gefahr, wach auf. Das ist, ich muss das erklären, wir haben einen Herzrhythmus, ja. Wir haben einen Rhythmus, mit dem wir die ganze Zeit leben. Das ist ein starker Schlag, ein schwacher Schlag und eine Pause. Wenn jeder auf sein Herz hört, im Ruhepuls und hört, dann merkt er, das ist ein Dreiertakt. Bum, bum, Pause. Bum, bum, Pause. Das ist mit dem leben wir Tag aus, Tag ein. Und das ist ein angenehmer Rhythmus. Das ist ein Dreiertakt mit Erstschlagbetonung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. Und würde man diesen Rhythmus jetzt umkehren, die Taktschlagbetonung umkehren, dann haben wir das vermittelt dem Gehirn, aggressiv zu werden. Angriff. Ja. Also das ist dann dieser Takt, wo ich zweimal nicht betont und einmal betont. Also ich drehe die Betonung um, dass der letzte Schlag betont wird. Also der richtige Takt ist so, 1, 2, 3, und jetzt drehe ich das um und sage 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Was passiert? Das ist jetzt genau, ein kleines Kind würde sofort zum Wippen anfangen oder irgendwie. Ja? Der Körper kommt automatisch in Bewegung, weil er einen Ausgleich sucht. Das ist was Unnatürliches. Und der Körper versucht jetzt durch Bewegung das auszugleichen. Dass er das vermittelt, eine Botschaft, aggressiv sein. Ja? Und dieser Rhythmus gibt einen gewissen Kick dem Körper und macht ihn nervös innerlich, ja? Ein bisschen. Und dann gewöhnt man sich an diesen Kick und dann kann man ohne diesen nicht mehr leben. Wenn dann eine Musik gespielt wird oder ein Lied gesungen wird, wo dieser Rhythmus wieder der richtige, normale Rhythmus ist, an der richtigen Stelle betont, dann sagen diese Leute, das ist aber langweilig. Man lebt nach dem, was man empfindet. Merkt ihr? Ich mag die Lieder nicht, weil die sind langweilig. Man lebt nicht nach dem geistlichen Gehalt eines Liedes. Man singt nämlich nicht, um etwas auszusagen. Die modernen Lieder oder die moderne Art des Singens ist nicht, um was auszusagen, sondern um was zu fühlen. Und merkt ihr? Diesseitigkeit. Das ist es. Nicht das Geistliche ist wichtig, sondern was ich fühle ist wichtig. Meine Stimmung ist wichtig. Das wird uns vermittelt. Das wird uns seit Jahrzehnten vermittelt. Oder mindestens seit zwei Jahrzehnten. Eigentlich seit drei Jahrzehnten. Seit den 60er Jahren. Ja? Und in die Gemeinde kommt das jetzt auch hinein. Das ist eine Irrlehre über Musik. Und zwar kommt sie vom Feind. Aber Gemeinde Jesu hat es verschlafen. Ja? Hat nicht gemerkt, dass sie... Oder eine Musik, wo der ständige Beat geschlagen wird. Dieser Beat, also es geht immer der Schlag. Ja? Das betont auch wieder diese Art, du brauchst einen starken Rhythmus immer. Immer der Rhythmus. Ja? Und das bringt dich in Bewegung. Und wenn das fehlt, ist es wieder langweilig. Ja? Das heißt, der Mensch wird von klein auf dazu unterwiesen, wichtig ist, was du empfindest. Wichtig ist, was du fühlst. Nicht der Inhalt, nicht die Lehre, nicht der Text ist wichtig, sondern dein Feeling, dein Gefühl. Das ist eine böse Irrlehre und wir haben heute damit zu tun. Man nimmt das Diesseitige wichtiger als das Jenseitige. Genau das ist es, was Petrus sagt. Die hinter dem Fleisch hergehen, und genau das geht, das ist nämlich ein Hergehen hinter dem Fleisch. Wer nach dieser Musik aus ist, der geht hinter dem Fleisch her. Petrus deckt es auf. Ja, falsche Lehre führt zu falschem Leben. Und so ist es dann auch geschehen in der Gemeinde Jesu heute, in vielen Gemeinden. Das nächste, was hier steht, ist Respektlosigkeit. Also einerseits Fleischlichkeit, andererseits Respektlosigkeit. Sie verachten Herrschaft. Das ist sehr modern, Geschwister. Das sind die Probleme, die wir heute haben. Respektlosigkeit. Herrschaft, Autorität wird verachtet. Und unsere Kinder werden in den Schulen schon dazu erzogen, Herrschaft zu verachten. Aller Respekt rührt ja daher, dass wir vor Gott Achtung haben, vor Gott Respekt haben. Aber wenn es keinen Gott gibt oder wenn Gott keine Rolle mehr spielt im Leben und im gesellschaftlichen Leben spielt Gott keine Rolle mehr, ist ganz die logische Schlussfolgerung, dass die Achtung vor der Herrschaft und vor Autorität verloren geht. Alle Respektlosigkeit rührt daher, dass man es nicht mehr nach Gott fragt. Und wer Gott ignoriert, der wird aufhören mit der Zeit, Achtung zu haben vor dem Leben und Achtung zu haben vor gewissen Menschen im Leben, die Autoritätspersonen sind, den Eltern, die anderen Autoritätspersonen, denen wir unterstellt sind, im Staat, in der Gesellschaft. Die Sitten fallen weg, man kann sich kleiden, wie man will, es gibt ja keine Sitten mehr. Es gibt keine Bräuche mehr. Christliche Bräuche, die sind nicht mehr wichtig. Ja? Man fragt nicht mehr nach christlicher Kultur. Was ist eigentlich richtig? Heute wird ein großer Kampf, tobt ein großer Kampf in Kulturfragen. Christliche Kultur. Aber wir wissen nicht und wir merken nicht, dass das ein antichristlicher Angriff auf die Gemeinde Jesu ist. Dass die christliche Kultur, die soll zerstört werden. Das ist ein erklärtes Ziel des Neomarxismus und der neuen Linken, des Sozialismus. Ein erklärtes Ziel ist diese christliche Gesellschaft in eine antichristliche Gesellschaft umzufunktionieren. Und das geht schön langsam. Man erzieht die neue Generation in diese Richtung. Jeder Ton ist angebracht, jede Kleidung ist angebracht, egal. Es ist alles egal, alles ist gleich. Wenn alles gleichgültig ist, dann ist bald alles gleichgültig. Das ist Sozialismus. Verwegene sind sie, Eigenwillige. Sie zittern nicht, wenn sie Herrlichkeiten lästern. Respektlosigkeit. Im Gegensatz dazu die Engel, Vers 11, während doch die Engel, die an Stärke und Kraft größer sind, vor dem Herrn nicht ein lästerndes Urteil gegen sie vorzubringen wagen oder gegen sie vorbringen. Die Engel wagen es nicht, schlecht zu reden, auch nicht einmal über die Dämonen. Auch nicht mal über böse Herrlichkeiten wagen sie ein lästerndes Urteil zu fällen. Ja. Vers 12 bis 14 ist ihr Unverstand. Er zeigt, dass das töricht ist, wie sie sich benehmen. Diese wie vernunftlose Tiere, Naturwesen zum Eingefangen werden und Umkommen geboren, lästern in Dingen, in denen sie unverständig sind. Also sie sind wie die Tiere. Die Tiere sind unvernünftig, deshalb sind sie übrigens auch stumm. Sie können nicht reden, weil sie nichts zu sagen haben. Naturwesen, die sind dazu geboren, dass man sie fängt und tötet und isst. Oder, ja, zum Schlachten geschaffen oder zum Arbeiten für die Menschen. Aber diese Menschen hier sind wie Tiere geworden. Sie haben den Adel des Menschen verloren. Sie haben die Würde des Menschen verloren. Gott hat den Menschen ja mit Würde geschaffen. Der Mensch ist kein Tier. Aber nach dieser neuen Lehre der Evolution ist ja der Mensch nur ein höher entwickeltes Tier. Dann verliert man natürlich die Achtung vor den Menschen. Würden sie verstehen, so würden sie nicht lästern. Die Evolutionslehre bringt Menschen hervor, die selber wie Tiere sind. Das ist die Frucht der Evolutionslehre. Die Evolutionslehre ist ohnehin die Grundlage für viele Irrlehren. Wer das Buch kennt von Dave Hunt, Die okkulte Invasion, da gibt es ein ganzes Kapitel darüber, wie die Evolutionslehre ein Grundirrlehre ist für viele andere Irrlehren, die darauf aufgebaut werden. Weiter, Vers 13, sie bringen sich so den Lohn der Ungerechtigkeit ein, das heißt, sie tragen den Lohn für ihre Ungerechtigkeit davon, sie werden dafür belohnt werden für ihre Ungerechtigkeit. Sie selber sind betrogen, sie meinen Lohn zu bekommen und sie bekommen einen Lohn, aber ein Gericht als Lohn. Oder? Das ist ja der Betrug. Die Menschen sind selber betrogen. Ja? Auch die Regierungen sind betrogen, wenn sie sich nicht nach Gott richten. Sie meinen, sie denken sich irgendwas aus und denken, das ist die Lösung für die Welt und sie sind selber betrogen, verführt von anderen Mächten, die dahinter stecken. Deshalb ist es wichtig, dass wir beten für die Regierungen und für die Menschen in Autorität, dass sie merken, dass sie betrogen werden, wenn sie auf diese Lehren der Dämonen achten. Es sind ja sehr viele Lehren von Dämonen, die in der Welt sind. Ja, die Menschen glauben diese Lehren und dann entstehen falsche Regierungsformen und überhaupt ein falsches Leben. Befleckend, fleischlich, ich muss zurück, betrogen, Vers 13, fleischlich, immer noch Vers 13, am Tage in Üppigkeit zu leben, halten sie für ein Vergnügen. Also sie denken, das ist ein Vergnügen, in Üppigkeit zu leben, in Luxus zu leben. Also das Wichtige ist die zeitliche Vergnügung, das Diesseits. Sie sind Flecken und Makel, leben üppig in ihren Betrügereien, wenn sie mit euch an festlichem Essen teilnehmen. Hier sieht man, dass sie also auch mit Christen zu tun haben. Sie sind nicht abgesondert von den Christen, sondern sie haben sich eingemischt sie werden sich einmischen in die Gemeinden, sagt Petrus. Gaumenfreuden spielen bei ihnen also eine große Rolle. Sie sind ausgerichtet nach den fünf Sinnen, nach dem Lustprinzip, oder? Ehebrecherisch, Vers 14, haben Augen, die voll sind von Begier nach einer Ehebrecherin. Also sie schauen sich um, wo ist eine Ehebrecherin? Geschlechtliche Lust spielt bei ihnen also eine große Rolle. Ja, das ist ja interessant, dass bei vielen falschen Lehren es Entgleisungen gibt auf geschlechtlichem Gebiet. Auch die charismatische Bewegung ist nicht davon verschont geblieben. Ja, pausenlos bei der Sünde, heißt es da. Sie sind pausenlos bei der Sünde. So im Anklang an das Griechische. Das ist trügerisch, ja. Der Appetit lässt sich nämlich nicht sättigen. Das merkt man erst hinterher. Und man fühlt sich dann betrogen. Sie hören nicht auf zu Sünde. Immer noch Vers 14, sie sind pausenlos bei der Sünde, sie locken ungefestigte Seelen. Sie hören nicht auf zu sündigen, sind daran interessiert, dass andere in das gleiche Fahrwasser kommen, locken also die anderen an. Sie machen sich an ungefestigte Gläubige heran. Übrigens, es geht hier um Gläubige. Die ungefestigt sind, sind deshalb ungefestigt, weil sie noch nicht fest in der Wahrheit stehen, aber sie sind bekehrt. Ja, sonst würde man nicht von Ungefestigten sprechen, sonst sind sie noch Ungläubige. Aber er spricht ja von Ungefestigten, dann sind das also Christen, von denen er hier spricht. Die Christen werden verführt. Also die Gefahr ist schon für Christen, dass Christen verführt werden. Wenn Petrus meinen würde, Christen können nicht verführt werden und können ohnehin nicht abfallen, dann hätte er das nicht geschrieben. Dann wäre das alles nicht so wichtig. Aber weil er weiß, dass Christen schon zum Bösen hinuntergezogen werden können, ist die Sache ernst. Sie haben ein in Habsucht geübtes Herz, also sie sind ausgerichtet nach Gewinn, Gewinnsucht. Na, wiederum, dass die irdische Gesinnung kommt hier zum Ausdruck. Sie sind Kinder des Fluches. Kinder des Fluches heißt, sie sind auf dem Weg zum Tode. Der Fluch ist der Weg zum Tode. Der Fluch, der Segen ist der Weg zum Leben. Ja, der Fluch, wenn ich jemanden verfluche, dann schicke ich ihn auf dem Weg zum Tode. Die sind Menschen, die sind auf dem Weg zum Tode. Das Todesurteil schwebt über ihnen.